Herzlich willkommen zur 53. Folge des Lernexplorer Podcast. Dieses Mal habe ich Arthur Michael Seidel von der Fraport AG zu Gast. Er stellt uns das Konzept des Learn, Share, Do vor, welches er bei Fraport eingeführt hat. Dabei sind auch Formate wie der sogenannte Digitalk, dem Speakers Corner und der Zukunftswerkstatt dabei. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr im Podcast. Ich finde, es ist eine ganz spannende Mischung aus verschiedenen Peer-Learning-Aspekten, die Arthur uns vorstellt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Arthur, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich bitte kurz unseren Hörern vorstellen?
Hallo Matthias, ja, auf jeden Fall sehr gerne. Mein Name ist Arthur Seidel. Ich arbeite bei der Fraport AG im Bereich Personalentwicklung, bin 53 Jahre alt, habe einen Sohn und komme aus Hessen. Ich bin von Haus aus BWLer und mache jetzt aber was ganz anderes.
Okay, was ganz anderes machst du? Was machst du denn?
Ich bin im Flughaus Personalentwicklung und mache so Themen im Bereich New Work, Innovation. Ich helfe Menschen dabei, sich zu entwickeln und das Beste aus ihnen rausholen und die beste Version ihrer selbst zu werden.
Ja, und ich frage meine Gäste auch immer gerne danach, ob sie ein Zitat mitgebracht haben. Hast du uns eins mitgebracht?
Ich habe sogar zwei Zitate. Zwei. Die musste ich nicht raussuchen, weil die begleiten mich die ganze Zeit schon. Das eine ist, der Köder muss den Fisch schmecken, nicht den Angler. Mhm. Und das zweite ist von Saint-Exupéry, der gesagt hat, wenn ihr Menschen dazu bringen wollt, Schiffe zu bauen, bringt ihnen nicht das Handwerk bei, wie man Holz hobelt und so weiter, sondern weckt ihnen eine Leidenschaft fürs Meer. Und das sind zwei Sprichwörter, die mich durch meinen beruflichen Alltag, aber auch im privaten ständig begleiten.
Ja, das ist sehr gut. Gerade, ich glaube, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht im Angler. Das habe ich auch schon mal gehört im Podcast. Ne? Gerade auch im Kontext Lernen ist das ja immer ein Thema. Ne? Nur weil ich es toll finde, was ich den Leuten beibringen möchte, heißt das ja noch nicht, dass es den Teilnehmern passt. Es muss für die Teilnehmer passen, genau. Und genau im Kontext Innovation, Motivation, den Fokus auf das Meer zu setzen, anstatt auf das Holzstück, was ich hobel. Ja, schön.
Gute. Also die Leidenschaft so aus den Menschen raus.
Ja, die Leidenschaft.
Genau, so Möglichkeitsräume eröffnen auch.
Ne? Ja, man darf sowas natürlich nicht tot diskutieren, aber ich hatte da schon mal die Gegendarstellung zu, naja, derjenige, der das Schiff baut oder schweißt, ist halt nicht derjenige, der nachher mitfährt, meistens. Mhm. Ja, aber trotzdem, ja, je nachdem, wer die Zielgruppe ist oder wie groß die Mannschaft ist, die das Schiff baut, ist das schon ein schönes Bild auf jeden Fall. Gut, aber heute soll es ja eigentlich um das Thema Learn, Share, Do gehen, was ihr bei Fraport eingeführt habt oder du eingeführt hast. Ich hatte das beim DGFP-Kongress gehört, als du das vorgestellt hast. Habe ich gedacht, ich muss dich unbedingt einladen. Aber möchtest du den Zuhörern erstmal kurz sagen, was ist überhaupt Learn, Share, Do?
Ja, das ist unser Dreiklang in der Personalentwicklung. Learn steht klar für Lernen, Wissen, aneignendes Handwerk lernen. Share heißt, ich teile mein Wissen, ich gebe Impulse und Do ist ins Tun kommen, einen Raum zu schaffen, wo dieses Learn und Share zusammenkommt. Mhm. Ja, genau, das ist Learn, Share, Do.
Und warum diese Dreiteilung und was versteckt sich hinter diesen drei Begriffen?
Im Grunde ist es historisch gewachsen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, oh, das war alles durchdacht und so, aber im Grunde basiert es auf Zufällen. Ich habe vor 3 Jahren in der Personalentwicklung angefangen. Ich kam von der Führungskräfteentwicklung. Da gab es gerade einen Vorstandsauftrag, Erhöhung der Datenkompetenz. Und da wurde ich gefragt, ob ich das leiten will. Ich habe gesagt, ja, ist eine gute Sache, interessiert mich auch. Und ich suchte mir dann Kollegen aus der IT-Abteilung, Data Scientist. Und gemeinsam haben wir dann ein Konzept entwickelt, das Data Literacy-Programm der Fraport. Und damit sind wir dann in die Leitungsteams gegangen, haben dafür geworben. Und die Reaktionen waren sehr positiv. Und ganz oft hörten wir dann so, ja, ist ganz, ganz toll, was ihr da macht, super wertvoll. Aber es betrifft uns nicht, weil wir sind Marketing, wir sind Compliance. Ja. Es passt nicht zu unserem Geschäftsmodell. Und es wunderte mich, weil ich wusste, dass die Probleme haben oder Herausforderungen. Und ich wusste auch, dass man mit einigen dieser neuen Instrumente diesen Herausforderungen begegnen könnte. Mhm. Und ich merkte, dass diese Ablehnung, die dann kam, die resultierte häufig aus Angst. So aus Angst vor dem Neuen, Angst vor den neuen Instrumenten. Es werden die alten obsolet, verliere ich meinen Expertenstatus, gehöre ich immer zum alten Eisen. Und ich merkte, der Zugang zu diesen Menschen ist, einen Weg zu finden, ihnen diese Angst zu nehmen und einen Nutzen aufzuzeigen. Da wären wir wieder beim Köder, ja, der einen Nutzen aufzuzeigen. Und ich entwickelte die DigiTalks, das ist ein Format über Teams. Das war damals zur Corona-Zeit, hat mir auf einmal ganz neue Möglichkeiten. Und ich lud dann Leute an vom Hasso-Plattner-Institut, Carsten Bange von Babelsberger, Katharina Schüller, lauter Menschen, die sich sehr, sehr gut im Thema Data Analytics auskennen und uns dann auch so ein bisschen diese Welt geöffnet haben, sehr niederschwellig. Und da passierte was Interessantes. Also A, es fand eine breite Zustimmung, Leute kamen und waren interessiert. Und dann kamen aber auch Menschen, die sagten, ich würde gerne ein Thema von mir teilen. Robotic Process Automation oder ich habe andere Themen, wo ich fit bin oder wo ich Mitstreiter suche. Und dann öffneten wir diese Digitalks. Und es war spannend. Ich lernte viele spannende Menschen kennen, die ich vorher gar nicht kannte, so bei der Fraport. Und ich habe auch ein paar sehr, sehr interessante Use Cases erlebt. Also Menschen, die dann in ihrem Wirkbereich wirklich die Fraport verändert haben, vorangebracht haben. Und dann machte ich einen Digitalk zum Thema Game Changer. Da war vom Techniker bis zum Bereichsvorstand ein Menschen da, die haben in 5 Minuten erzählt, wie sie Fraport mit ihren Mitteln vorangebracht haben. Und es war sehr, sehr inspirierend. Und am Ende dieses Talks habe ich gemerkt, das war so ein Impuls und eine Idee, die ich schon länger mir trug, aber ich habe gemerkt, jetzt ist die Zeit reif. Und ich sagte, ich weiß, dass wir noch mehr von diesen Game Changern hier haben. Und ihr wisst es vielleicht selbst noch nicht, aber lasst uns einen Raum finden, wo wir gemeinsam arbeiten, wo wir gemeinsam an unserer Zukunft arbeiten. Und das war dann so die Geburtsstunde, sage ich mal, der Zukunftswerkstatt. 6 Wochen später hatten wir einen Stapellauf. Das war vor 2 Jahren. Und heute sind wir um die 950 Menschen aus allen Bereichen, Hierarchieebenen, Alterskohorten, die einfach kommen und über ihre Interessen gemeinsam ihr Wissen teilen, voneinander lernen, Ideen entwickeln und so weiter. Und das war dann Learn Share Do. Das ist natürlich etwas grob granular und wir haben daraus jetzt über die Zeit ein Modell entwickelt, das nennen wir Halten, ist noch etwas feiner. Das Halten steht für H, Hören, Austauschen, Lernen, Teilen, also Erfahrung teilen, experimentieren, also auch ein Raum, wo man mal neue Sachen ausprobieren kann, wo man sich austesten kann, ohne dass man irgendwie Angst hat, dass die ganze Bravo zuguckt oder dass man irgendwie eine schlechte Reputation kriegt. Und ganz, ganz wichtig, das Thema Nachdenken. Das ist ein Erfolgsfaktor, der ist überhaupt oder sehr oft nicht in unseren Köpfen drin, dass sich Zeit zu nehmen, einfach mal die Muße zu haben, nachzudenken, zu reflektieren, aus der Vergangenheit zu lernen, Strategien für die Zukunft zu überlegen, das viel zu kurz ist. Und hier haben wir einen Raum geschaffen, wo man auch mal entschleunigen kann und mit Kollegen an Themen auch arbeiten kann, die jetzt primär nichts mit dem eigenen Aufgabengebiet zu tun haben.
Halten als Abkürzung für einen guten Lernprozess, das hört sich echt gut an, weil ich sage halt auch immer ganz gerne, Video schauen, also hören, ist mehr als hören, aber im Prinzip dasselbe, ist halt nur die Vorbereitung fürs Lernen und es gehört halt viel mehr dazu und Lernen steckt zwar hier auch drin, aber das Teilen, das Experimentieren, das Nachdenken, das Ausprobieren, das Austauschen, genau, das ist ja, schöne Abkürzung, das gefällt mir, ja. Und dieser Dreiklang, das sind aber dann auch drei verschiedene Formatelemente, das Learn, Share, Do, richtig? Also diese Digitalks, die ihr gemacht habt, das wäre eher Share gewesen, richtig? Und Learn wäre eher auch ein klassischeres Training, wo auch wirklich Übungen und ein didaktisches Konzept dahinter stecken, vermutlich,
Ja,
ja.
also Learn, es ist natürlich, die Grenzen sind auch etwas fließend, ne, und gehen dann da über. Also Learn ist überwiegend dieses, ich nehme Wissen auf, ich erlerne ein Handwerk, auch extern, also wir arbeiten mit externen Anbietern auch, aber wir haben auch das interne Lernen. Also, wir haben so viele Experten. Wir haben zum Beispiel einen Kollegen, der war zertifizierter PowerPoint-Trainer, der war Leiter der Unternehmenskommunikation, Pressesprecher und so weiter. Seine Leidenschaft ist kommunizieren oder auch PowerPoints machen. Und er gibt Webinare und das ist auch eine Form des Lernens. Ne? Ist jetzt nicht von außen eingekauft, wir machen es jetzt intern, aber das ist so dieses Lernen, das klassische Lernen. Man kann auch sagen, es ist eher egozentriert. Also ich lerne für mich. Dieses Share Das ist, könnte man vielleicht eins zu N sagen. Ne? Also ich teile mein Wissen mit einem oder mit mehreren Menschen. Ich gebe Impulse, ich rege zum Nachdenken. Also alles das fällt so unter den Begriff Share. Und du ist dann wirklich auch, das wäre dann vielleicht N zu N. Ne? Also dieses, viele Menschen kommen zusammen und arbeiten an verschiedenen Themen, immer interessenbezogen. Und das ist eigentlich auch das Schöne, also diese Freiwilligkeit, die dann da ist. Und du hattest mich gebeten, dass ich am Ende dann noch mal über ein Buch rede. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also eins, was ich wirklich sehr, sehr liebe, ist Erfolgsfaktor Zufall von Christian Busch. Da geht es ums Thema Serendipität. Und da wird dann darüber berichtet, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen, die ein ähnliches Mindset haben, die in geschützten Räumen sind und so weiter. Dann da passieren Sachen, die sind, was für mich unvorstellbar. Also die sind auch nicht planbar. Ne? Also es gibt so ein Beispiel mal, wo einer gesagt hat, ein leitender Angestellter, ich würde gerne mal etwas zum Thema 3D-Druck lernen. Und ich würde mich da mal aus. Und dann habe ich gedacht, naja, 3D-Druck kann ich gar nicht verstehen am Flughafen. Da wären wir wieder beim Köder. Ne? Muss ja den Fisch schmecken. Und da sagte ich, na gut, aber dann gucken wir mal. Ne? Und da habe ich dann eine Session angesetzt, habe ich gesagt, hier, wen interessiert das Thema 3D-Druck? Und da kam an einem Freitagnachmittag, kamen 12 Leute zusammen um 15 Uhr. Das hat was zu heißen bei Fraport, ja. Also an einem Freitagnachmittag 12 Leute zusammen, davon 2 leitende Angestellte. Und ein Azubi. Und da ging es darum, ich hatte jetzt auch keine Agenda und es ging dann so los. Und alle hatten irgendwas mit 3D-Druck zu tun. Da war Ground Handling dabei, Packförderanlagen, die ihre Ersatzteile drucken. Da waren die Kollegen von Facility Management, die extern Plastikknöpfe gedruckt haben und was schweineteuer war. Und dazu, wie der das aus Leidenschaft gemacht hat. Und in der Diskussion sind ein paar spannende Sachen passiert. Also zum einen hat der Azubi die Moderation übernommen, weil er einfach am meisten Wissen hatte. Ja, und da waren alle auf Augenhöhe. Und dann kam dann bei raus, ja, der Ground Handling, die haben einen riesen Industrie-3D-Drucker gekauft für 60.000 Euro. Und dann sagten die anderen, ach, das wussten wir gar nicht, könnten wir das nicht bei euch dann machen? Ja, klar, ne? Und da war auch noch der Leiter der Ausbildungswerkstatt da und der sagte, oh, 3D-Druck ist so eine Zukunftstechnologie, aber seit Jahren wird mir immer in der Budgetplanung der 3D-Drucker gestrichen. Und da sagte der eine leitende Angestellte, von was für einem Betrag reden wir? Und da waren so 3.000, 4.000 Euro. Und 3 Wochen später hat er einen 3D-Drucker gehabt. Und das ist immer so, das ist so ein Beispiel, wie über ein Thema Sachen entstehen, die im Vorfeld nicht planbar sind. Ich wäre nie auf diese Gruppe gekommen, ich hätte nie diesen Termin genommen. Wahrscheinlich wäre ich nicht mal auf das Thema gekommen.
Ja, ich wollte nämlich auch eben schon fragen, als du über Digitalks gesprochen hattest, wie du an relevante Themen kommst. Und es hört sich so an, als ob es besser ist, gar keine relevanten Themen zu sehr vorzugeben oder auszuwählen, weil man es ja gar nicht weiß, was relevant ist, ne?
Also ich habe so ein Framework. Also als wir anfingen, war das so das Thema Data Literacy. Das war dann so grob, aber es war auch, wir sind auch immer auf sich gegangen, weil ganz oft trifft man dann Leute auf Konferenzen oder einer kennt jemanden. Da kommen zwischendurch auch nochmal tolle Themen. Und das heißt, wir haben dann immer so ein 2-3 Monatsfenster dann geplant. Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, aber alles, was wir hier tun, dient ja eine Nachhaltigkeit. Wir wollen ja auch für die Zukunft fähig sein. Wir wollen die Leute enablen, wir wollen voneinander lernen und so weiter. Und da war das Thema Nachhaltigkeit dann 2023. Und da hatten wir alle möglichen Sachen auch. Und dann das Thema Werte kam dann auch mit dran. Ne? Und jetzt aktuell waren wir beim Thema Arbeitswelten der Zukunft. Und die Themen, wie die Themen zustande kommen, die ergeben sich sehr oft. Ne? Also man hat dann einen Digitalk und dann kommt jemand auf einen zu und sagt, das war total inspirierend. Das ist auch das Schöne, dass Leute anfangen miteinander zu reden
Ach,
über
schön.
Themen. Ne? Und ich habe da jemand oder könnte es nicht mal. Und manchmal sind es auch einfach so Einfälle, wo ich dann einfach mal sage, ich probiere es aus. Und dieses Du, auch dieses Learn-Share Du, das ist ja ins Tun kommen, ist total wichtig. Also häufig denken wir, also wir, ich glaube, das hat auch mit der deutschen Mentalität zu tun, wir neigen dazu, so alles überplanen zu wollen, perfekt vorbereitet zu haben. Aber ganz oft ist erstmal dieser erste Schritt, ohne genau zu wissen, wo kommen wir hin, ne? Das Wichtigste und ganz, ganz viel ergibt sich dann. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal das Thema, da hatte ich die Bundesbildungsministerin, die Bettina Stark-Watzinger, da hatte ich einen Artikel von ihr gelesen, da ging es auch so um Thema Lernen, Digitalisierung und das fand ich total toll. Da habe ich gesagt, naja, ich könnte sie doch mal fragen, ob sie nicht Lust hätte,
Ach,
beim
cool.
Digitalk mitzumachen. Da
Ja.
habe ich angeschrieben und habe natürlich nichts gehört. Lange nicht. Dann war ich mit meinem Sohn irgendwann bei IKEA. Da kommt ein Anruf, ich höre so ganz, kann gar nicht richtig hören, wer es ist. Ne? Wollte schon sagen, nee, danke, kein Interesse. Dann merke ich, dass es das Vorzimmer war. Und der hat gesagt, hier, ich hätte Lust, bei euch vorbeizukommen. Dann haben wir dann Digitalk mit ihr
Cool.
gemacht. Ne? Und das war dann so, auf einmal hast du die Bundesbildungsministerin, die da mitmacht, ne? Und dann fragst du so, oh, wir hatten eine neue Arbeitsdirektorin. Ich habe gesagt, hätten Sie nicht Lust? Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das Thema Game Changerinnen. Weil interessanterweise beim ersten Digitalk zum Thema Game Changers, das waren ausschließlich Männer. Das habe ich erst gemerkt, als wir wirklich dann in diesem Call waren, habe ich gesagt, ey, Seide, das sind ja nur Männer. Und da habe ich dann versprochen, und wir werden ein Game Changerinnen Digitalk machen. Und
Ja,
dann
cool.
hat sich das dann so ergeben. Da war dann die Bundesbildungsministerin da, dann hatten wir einen jungen Azubi da und die haben dann erzählt, wie sie aus ihrer Frauensicht oder aus ihrer Perspektive einfach das Leben begegnen und wie sie die Fraport verändern. Also ganz vieles ist so, weil ich habe dann zum Beispiel mal einen sehr inspirierenden Menschen kennengelernt, einen Kapuziner-Mensch, den Bruder Paulus Thelwitte, der auch viel im Fernsehen gemacht hat und Autor ist und Keynote-Speaker und ein sehr, sehr faszinierender und interessanter Mensch. Und da habe ich gedacht, es wäre doch mal, da hatten wir gerade, ich hatte so die Idee der Werte, einer Wertereihe. Weil Werte wahnsinnig wichtig sind, auch im Thema Lernen und miteinander umgehen. Und da habe ich gesagt, naja, was unterscheidet ein Franziskaner, ein Kapuzinermönch eigentlich von einem Finanzvorstand? Und ich fragte dann unseren Finanzvorstand, wären Sie bereit, einen Digitalk zu dem Thema zu machen? Ne? Was ist es mir wert? Also worum geht es mit Werten? Und da habe ich gesagt, ja, klar. Ne? Und da hatten wir dann einen Digitalk und es war total interessant, weil das auch so dieses, was man manchmal plant, aber was am Ende rauskommt, häufig ganz anders ist. Also man kann es gar nicht vorausplanen. Weil ich habe eigentlich gedacht, naja, du bringst zwei Menschen zusammen, die diametral auseinander sind. Ne? Also ne, der eine ist altruistisch, ist ein Mönch und der andere ist der Finanzvorstand, Nadelstreifenanzug, CFO des Jahres. Ne? Und da werden die Leute sehen, oho, es gibt ja verschiedene Werte und der ist so und der ist so. Und am Ende des Talks, am Ende des Ergebnisses war, die zwei sind sich viel, viel ähnlicher, als man denken mag. Ja, der
Wow.
Finanzvorstand, der belädt LKWs und fährt die nach Rumänien und verteilt die an arme Kinder. Und der Kapuzinermönch ist der Vorsitzende einer Stiftung und muss Fundraising machen und so weiter, ist auch in der Finanzwelt zu Hause. Ne? Und das Ergebnis war eigentlich nicht, guck mal, die Welt und die Welt, sondern am Ende stand da, guck dir nicht die Klamotten an, achte nicht auf die Funktion, auf die Titel, sondern guck dir den Menschen an. Und da wirst du manchmal überrascht sein. Ja.
Ja, und es gibt
Ja.
überall Gemeinsamkeiten,
Genau.
die man finden kann, obwohl man zuerst denkt, das sind komplett andere Menschen und die können gar nichts gemeinsam haben, so auf den ersten Blick, ne? Ja,
Ja,
schon.
genau.
Ja, super
Ja.
spannend. Ja, ich hatte das noch auf den Slides gesehen, auch, dass du dieses Beispiel hattest. Das zeigt, wie kreativ man auch bei so Peer-Learning-Session oder so offenen Lernangeboten sein kann, ne? Es muss halt nicht immer das Typische sein, sondern einfach halt auch mal ja nicht nur das Management fragen, sondern vielleicht auch mal ganz, ganz andere Konstellationen anbieten. Das finde ich super
Ja,
spannend, ja.
also das ist auch so eine Sache, die ich bei Shaquille Lavan auch mir abgeschaut habe oder von ihm auch inspiriert wurde. Da macht ja Lex bei der Telekom und die haben ja von also mit Klopfen und Yoga bis zu Python-Programmieren haben die alles im Angebot. Und ich habe auch gesagt, naja, als ich angefangen habe, naja, ich habe immer, bin immer ein bisschen weitergegangen, habe mal geguckt, was erträgt die Organisation oder was lässt sie noch zu. Ne? Und ich wurde immer ein bisschen mutiger, es ist auch nichts passiert, also ich bin immer noch bei der Fraport. Und es ist auch total spannend zu sehen, wie die Menschen reagieren. Und manche Sachen funktionieren auch nicht. Da muss man dann aber auch sagen, okay, ist halt so, ich lerne draus. Aber zum Beispiel eine Sache auch, wo man sieht, was total abseits ist jetzt vom beruflichen, vom fachlichen, aber was total wertvoll ist auch für eine Organisation. Ich habe mal einen Digitalk gemacht zum Thema Akzeptanz. Also es war ein Dreiklang auch da wieder. Da ging es ums Thema Akzeptanz, Loslassen und Brücken bauen. Und beim Thema Akzeptanz waren zwei Kollegen von der Fraport. Von dem einen Kollegen hatte sich der Sohn mit 16 Jahren umgebracht. Und bei der Kollegin, die hat mit 18 Jahren, sie musste sie in den Rollstuhl, also hatte dann einen Tumor gehabt, musste einen Rollstuhl. Und die haben berichtet, wie sie damit umgegangen sind und wie sie aus diesem Akzeptieren wieder neue Kraft gewonnen haben und haben dadurch auch eine Brücke geschlagen zu den Menschen, die nicht, zum Glück nicht diese Schicksalsschläge hatten, aber wir alle haben tagtäglich mit Situationen zu tun, wo wir loslassen müssen, wo wir Sachen akzeptieren müssen. Und dieser Transfer, und das finde ich schön an den Digitalks, dass man dann auch so Transfer hinbekommt, dass man sagt, okay, die Leute, jeder nimmt für sich das mit, was er für sich braucht. Das ist auch alles nur ein Angebot, das ist ja nicht verpflichtend. Und ist aber auch immer schön zu sehen, wie die Leute dann sich das rauspicken, was sie brauchen.
Ja, hat ja auch immer was mit Relevanz zu tun, sich Zeit zu nehmen und so weiter, ne? Und dann kommt es manchmal darauf an, genau, was spricht mich an oder auf der anderen Seite auch, wie wird es kommuniziert. Ich glaube, da ist halt das Thema Kommunikation, so ein Session auch gut zu beschreiben oder so, ist, glaube ich, halt auch ganz, ganz ein wichtiger Punkt.
Definitiv. Also das ist so dieses, ich versuche die Titel auch immer, ich versuche die Neugier zu wecken. Weil für mich ist Lernen oder auch erstmal Leute zu motivieren, das ist die erste Hürde. Also dieser Köder, der muss auch wirklich schmecken. Ne? Also, und auch Lernen muss wieder sexy werden. Ich versuche die Leute zu verführen. Ne? Und das, wie du sagst, diese Beschreibung und Titel und so weiter. Und natürlich aber auch die Bedürfnisse der Menschen treffen. Also bei diesen Digitalks, die waren dann etwas größer, waren dann teilweise auch 100, 150 Leute dabei. Ist aber auch so mit den Registrierungs- und mit Links, mit Teasern und so weiter. Und eine Sache, die ich gut kann und die ich vielleicht auch über die Jahre gelernt habe, ist Geschichten rauszu extrapolieren. Also wenn ich mit Leuten rede, der eine erzählt mir etwas, was er in SAP macht, und ganz oft entdecke ich dann so etwas sehr, sehr Spannendes drin. Und dann frage ich die Person, hättest du nicht da Lust mal was zu machen? Und früher habe ich dann gesagt, hast du nicht mal Lust, einen Digitalk zu machen? Und dann haben ganz viele gesagt, naja, boah, das ist mir zu aufwendig. Das sind zu viele Menschen und nee, zu aufwendig. Und auch ganz interessant, dieses Thema Impostor. Ne? Also ganz viele denken ja, ah, das, was ich mache, das ist ja überhaupt nicht wichtig, nicht interessant. Ne? Und meine Aufgabe ist es dann, die Menschen zu bestärken, zu sagen, nein, du hast eine ganz, ganz tolle, du bist ein Experte, du hast eine ganz tolle Geschichte da drin. Komm, ich helfe dir dabei, da wirklich eine schöne Storyline draus zu machen. Ich nehme dir die Arbeit ab und wir promoten das. Und das mit den Digitalks, das war dann so, hat nicht so funktioniert, weil es einfach zu groß war. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns ein neues Format ausprobieren, die Speakers Corner. Und die mache ich jetzt seit einem halben Jahr, also auch verstärkt. Digitalks sind etwas weniger geworden. Und wir machen verstärkt Speakers Corner, wo das Konzept so ist, also ist wie bei Digitalks, auch virtuell, also über Teams. Aber ich sage den Leuten, habt ihr eine alte Präsentation oder habt ihr, was weiß ich, beim letzten Jourfix eurem Chef irgendwas gezeigt oder wollt ihr einfach nur berichten? Dann kommt und macht es. Also so Fraports größte Teeküche, sag ich immer so zum Spaß. Und es ist sehr, sehr faszinierend, weil wir haben dort Themen von Winterdienst über Kanban bis IT-Security. Wir haben aber auch Themen, wo jemand, was weiß ich, Neurodivergenz für sich im Privaten entdeckt hat, das ist da autodidaktisch reingewachsen und die teilen dann ihr Wissen. Oder wir haben auch Externe, ne, die dann kommen und sagen, zum Beispiel Expensio, die dann da zu 50 plus, wie kann man die zweite Lebenshälfte gut gestalten? Und also wir holen Externe und Interne rein und erzählen es, ohne jetzt groß eine große Babude zu machen. Und teilweise sitzen da zwischen 5 und 20 oder auch mal 50 Leute da. Und wir zeichnen es auf und bearbeiten es auch. Und das Schöne ist, es entsteht so ein Mosaik. Ne? Und jeder, also ein Mosaik über die Fraport, ne? Es gibt kein Thema, was wir jetzt nicht zulassen würden, wenn jemand Lust hat, davon zu berichten. Und es Leute gibt, die Lust haben, sich da reinzuhören und sich das anzugucken, ist jeder herzlich eingeladen. Und das Schöne ist auch, da entsteht dann so eine Art Kompendium. Und die Leute können da reingehen und das Schöne ist, damit erreicht man auch Gruppen, die vordergründig nicht so die Zeit haben oder nicht, ja, also nicht den Zugang so dazu haben. Also ich wurde jetzt schon öfters von Eltern, von Menschen Elternteilzeit oder Elternzeit angesprochen oder die in Teilzeit sind, die gesagt haben, oh, ist schön, dass ich irgendwie noch den Bezug zur Fraport habe. Abends beim Bügeln oder so, gucke ich mir dann die Speakers Corner an.
Ach
Das ist
cool,
auch
ja.
schön. Das ist auch das entwickelt sich auch immer alles weiter. Also man muss gucken, was wollen die Leute, was brauchen sie? Und ganz oft spielt auch der Zufall also schon wieder mit rein. Also wir hatten zum Beispiel mal so einen Kickoff gehabt, da ging es um unsere neue HR-Strategie und die wimmelte wie bei ganz vielen dieser neuen Strategien, wimmelte von Anglizismen, da war von Funnel die Rede und Townhouse-Meetings und so. Und beim Feedback dann kam, also das hat mich gewundert, also die sind viele gar nicht auf die Inhalte eingegangen, sondern haben gesagt, oh, die Anglizismen, damit hängt die uns ab oder wie sollen wir jetzt mit unseren Mitarbeitern da reden und die verstehen das doch gar nicht und so. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, Englisch, also klar haben sich die Leute über diese vordergründigen Anglizismen gestört, aber es ging natürlich in eine andere Richtung. Ne? Also das war auch wieder diese Angst vor dem Neuen, vor der Veränderung, komme ich dann noch mit und so weiter. Aber dann sagte dann eine Kollegin zu mir, du sag mal, warum bieten wir das nicht in der Zukunftswerkstatt an? Englisch. Ne? Da habe ich gedacht, ja, eigentlich coole Idee. Und da habe ich einfach mal reingeschrieben, habe gesagt, hey Leute, geht es euch auch so wie mir? Ich habe damals im Studium und in der Schule das jetzt mal Englisch gehabt, aber ich komme total selten, obwohl wir an einem internationalen Flughafen sind, ich komme total selten zum Englisch reden. Und hättet ihr nicht mehr Lust, wollen wir das mal ausprobieren. Ne? Und da kamen innerhalb von einer Woche 130 Leute zusammen. Und da habe ich gesagt, okay, wie kann man das organisieren? Also dann haben wir dann so Level gemacht, und dann so Level 2 bis 4. Und dann war ein bisschen Logistik. Wann könnt ihr? Da habe ich so Abfragen gemacht. Wann könnt ihr? Dann haben sich so ein paar Gruppen gebildet. Und ich habe das echt genannt. English Chat Teams. Echt jetzt. So heißt das Programm. Und das war eins der wahnsinnigsten Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, weil da ist etwas super Schönes passiert. Und zwar, auf einmal kamen Menschen aus allen möglichen Bereichen zusammen. Ne? Konzerntöchter, ne? Da waren auch Führungskräfte, Sekretärinnen, alle waren da. Ne? Und die kamen zusammen. Und ich hatte da vorher mir überlegt, ja, und habe dann Materialien an die Hand gegeben, habe gesagt, hier könnt ihr Englisch-Sketch nehmen und redet dann darüber. Oder habe bei Business Spotlights dann ein Abo abgeschlossen und habe gedacht, oh, das muss total sophisticated sein. Und das hat ein Eigenleben entwickelt. Weil die Leute, die hatten eigentlich gar keine Lust, so groß jetzt Grammatik und so. Die wollten einfach reden. Ne? Die wollten diese Hemmschwelle und da ist auch wieder dieser geschützte Raum total wichtig. Und ich sag mal, von den 130 sind jetzt vielleicht noch, nach einem halben Jahr sind jetzt vielleicht noch 40, 50 aktiv. Ja. Aber da haben sich wunderbare Gruppen gebildet und da sind Sachen passiert. War zum Beispiel, da wurden Projekte vorgestellt. Hey Leute, ich zeige euch mal, woran ich jetzt bin. Oder dann die neue Retail-Strategie oder die Ausbauplanung. Der andere hat seinen SharePoint, der muss eine SharePoint-Präsentation, also er ist SharePoint-Trainer. Und dann hat er gesagt, ach, ich übersetze mal auf Englisch und ich gebe euch mal eine Stunde SharePoint.
Ja,
Ne? Oder aber auch dieses einfach miteinander reden, auf einmal lernen sich Leute kennen. Also die Person hinter dem Namen, hinter der Funktion, mit denen sie vielleicht schon seit Jahren zusammenarbeiten. Auf einmal kriegst du mit, die haben ein behindertes Kind oder der hat ein Hobby, Fliegenfischen, der reist gerne nach da und da passieren Sachen. Ach, da könnte man doch so und so, wollen wir nicht mal zusammen, ne? Und da
na super.
passiert ganz, ganz viel. Und bis dahin, dass jetzt am Montag war zum Beispiel, hat der eine Fahrt zur Feuerwehr organisiert, hat mir eine Sightseeing-Tour auf Englisch, ja,
Cool.
und das alles, ohne irgendwie einen Cent in die Hand zu nehmen und alles Eigeninitiativ, weil die Leute einen Sinn sehen, weil sie Interesse haben. Und was auch schön ist, da wird keiner ausgegrenzt, da lacht keiner und alle sind auf derselben Augenhöhe. Ne? Jeder guckt sich an und
Super.
sagt, okay, ich spreche genauso gut oder schlecht Englisch wie du oder ich. Ne? So einfach so ein Beispiel, wie das auch durch Zufall dann entstehen kann.
Jetzt hast du ja verschiedene Formate genannt. Du hattest mit den Digitalks angefangen, bis dann über die Speaker Corner zur Zukunftswerkstatt. Kannst du die drei ein bisschen abgrenzen, was da so der Unterschied ist? Also Digitalks waren ja eher offizielle Speaker oder offiziellere Trainings und die Speaker Corner, wie kann ich mir das vorstellen?
Die Digitalks, die waren so noch im luftleeren Raum. Ne? Also ich hab dann Termine eingestellt, habe dann Link verschickt und dann sind die Leute gekommen. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, okay, lass uns diese Zukunftswerkstatt machen. Und vieles passiert jetzt in der Zukunftswerkstatt. Das heißt, im Grunde kann man sich das vorstellen, es ist ein Team. Ne? Es ist ein Team und mit verschiedenen Kanälen. Da gibt es ein Onboarding, allgemein, Termin und so weiter. Und dann kommen auch so einzelne Themengebiete. Ursprünglich haben wir das Communities genannt, aber es sind keine geschlossenen Communities, es sind so Kanäle. Und da geht zum Beispiel M365. Das war zum Beispiel eine Sache, die bei uns sehr holprig angelaufen ist, weil während Corona und da kam auf einmal eine ganz neue Arbeitsform rein. Und ich habe es erst gar nicht verstanden, warum sich die Leute so schwer tun. Aber im Grunde ist es ja wirklich so, dass wir, also in meinem Alter, die Leute anders sozialisiert sind. Man ist gewohnt, man hat Explorer, man hat eine Datei, die legt man rein, schneidet man weg und so weiter. Und jetzt auf einmal arbeitest du in der Cloud, ne, mit Metadaten und so. Und ganz, ganz viele Leute tun sich schwer. Und da hat man auch keine Lösung gehabt. Man hat versucht, irgendwelche Schulungen zu organisieren. Es hat aber nicht richtig funktioniert mit Multiplikatoren auch nicht. Da hat man dann diese Community dort gegründet. Und da, das ist eine Art Landingpage. Also einmal kann man das als Forum nutzen, wo Leute einfach ihre Fragen stellen und die Schwarmintelligenz, also die Menschen, die Ahnung haben, schreiben dann da rein. Da werden aber auch Artikel oder News gepostet. Von dort aus kommt man auf die offizielle SharePoint-Seite von M365 und aber auch zu Schulungsangeboten. Das heißt, wenn irgendjemand weiß, ah, ich habe irgendwie eine Frage zu M365 fällt, gehe ich da rein und da kriege ich geholfen. Professionell präsentieren oder auch das Thema Eltern und Kinder. Also sind so Themengebiete, die dann da sind. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel jetzt echt, also diese Englisch-Chat-Teams, die habe ich ursprünglich dann, gibt auch einen internen Kalender von der Zukunftswerkstatt, ne, wo jeder dann drauf zugreifen kann mit Terminübersicht und kann dann gucken, was steht jetzt als nächstes an. Und ursprünglich hatte ich die Echttermine auch dort organisiert. Da war es aber so, jedes Mal, wenn die Leute in so ein Meeting reingingen, da hat jeder von den 950 Menschen der Zukunftswerkstatt einen Hinweis bekommen. Und was auch spannend ist, bei diesen Echt-Meetings wird dann zwischendurch, wenn einer ein Wort nicht weiß, dann wird dann gediepelt, ne, und dann wird es reingeschrieben. Wir haben auch ein eigenes Wörterbuch, aber jedes Mal, alle, die in der Zukunftswerkstatt sind, haben dann diesen Chatverlauf mitgekriegt. Das hat die Leute genervt, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann mache ich diesen Kalender in dem Echtkanal, ne? Also es ist so eine abgeschlossene Bubble, dort gibt es dann auch verschiedene Inhalte. Und dann gibt es aber diesen Zukunftswerkstattskalender, wo auch die ganzen Speakers Corner definiert sind. Also das heißt, ich schreibe nicht mehr aktiv einen Verteiler von 1000 Leuten an, sondern ich gehe in den Kanal Termine und Events und schreibe rein, hey, nächste Woche, zum Beispiel nächste Woche am Montag, ist unser IT-Leiter, der zum Thema Komplexitätsreduktion reden wird, was Einfachheit bedeutet. Und da sieht man, aha, der Fritz Oswald ist dann nächste Woche Montag da, Woche drauf ist so und so. Und die Speakers Corner sind dann also eher dann auch auf die Zukunftswerkstatt. Also haben einen Rahmen. Das war das, was ich eingangs gesagt habe. Einen Rahmen, so ein Framework, wo dann auch Wissen geteilt wird. Jetzt heute Nachmittag habe ich nochmal einen Termin mit Kollegen, die ein Webinar anbieten wollen. Da geht es ums Thema Digital Twin. Und da helfe ich ihnen, ihr Termin dort reinzustellen, mit ihnen das anzuteasern und so weiter. Ja.
Das heißt, ihr habt eine große Teams-Umgebung, sage ich mal, oder ein Teams eingerichtet, wo die ganze Magie drin passieren kann und alles, der Austausch als auch die Terminfindung drüber läuft. Ja, spannend. Und du sagst, du hast den Kollegen bei dem Speakers Corner vor allem auch geholfen, irgendwie die Geschichten zu extrahieren und zu überlegen, wie sie da eine Storyline draus machen. Das heißt, wenn ich da, also jetzt nicht ich, aber jemanden, Kollege von dir Interesse hätte oder du Interesse wecken möchtest, dann kriegen die Leute auch eine passende Unterstützung dazu. Und
Genau.
wie sieht die dann aus?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder kommen die Leute auf mich zu und sagen, hier, ich habe dann ein spannendes Thema oder ich suche Mitstreiter oder ich möchte irgendein Thema bekannt machen und so weiter. Und okay, dann lass uns mal gucken. Oder ich gehe auf die Leute zu, ja. Und zum Beispiel jetzt eine Kollegin, die das Thema Yield Management bei der Parkierung macht, ne, also diese adaptiven Preise. Und dann spreche ich sie an und sage, ja, hat sie nicht mehr Lust. Und irgendwann ist der Punkt dann da, wenn sie dann sagen ja oder vielleicht auch nein, weil nein ist dann weg, ja. Und aber die meisten sagen ja und dann geht es darum, wie kann man das machen? Und ich versuche auch den Menschen möglichst viel Arbeit abzunehmen. Ja, also ich sage, du gib mir Stichworte und Textbausteine oder erzähl mir einfach was. Wir unterhalten uns eine Viertelstunde und ich schreibe einen Text, schicken dir zu. Und du guckst einfach, ob das passt oder kannst du gerne anpassen oder kannst einen eigenen Text bringen. Ne? Oder wir machen es auch zusammen. Ne? Also zum Beispiel, da war kam ein Kollege, der super fit ist und alles, aber ich merkte, der war so ein bisschen, Ja, gehemmt, und habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal was ausprobieren. Wir machen mal dein Teaser als Videocall, als Videoclip.
Ah, cool.
Ja. Und das heißt, ich versuche die Leute auch im Rahmen dieses Speakers Corner zu enablen, ihnen Mut zu machen, ihnen aber auch Instrumente zu zeigen, also noch, und ihnen eine Plattform zu geben, wo sie sich auch ausprobieren können. Und dieser Kollege, von dem ich gerade gesprochen habe, der dann die Videobotschaft gemacht hat, und am Anfang, da hat er mir ja noch erzählt, oh, er hat am Abend vorher mit seiner Frau das zu Hause geübt, hat ein Drehbuch geschrieben,
Ja.
ja. Das waren nur 2 Minuten, aber der hat sich richtig Mühe gemacht und ich habe gemerkt, es fällt ihm schwer. Und das Ergebnis war aber gut, war toll.
Ja,
Und das
cool.
hat er dann abends mit seiner Frau sich das noch zu Hause angeguckt. Und bei ihm, der hat dann sensationell, der hat immer wieder dann neue Speakers Corner angeboten und hat Externe eingeladen, Startups und so weiter. Und der ist richtig aufgeblüht und der hat dann irgendwann leider das Unternehmen verlassen und hat gesagt, naja, ich würde gerne nochmal einen Kaffee mit dir trinken, bevor ich gehe. Und dann haben wir uns getroffen und da sagte Arthur, in diesen 1,5 Jahren Zukunftswerkstatt habe ich so viel gelernt, ich bin seit 9 Jahren bei Fraport, aber ich war immer so in meinem Büro und alles, was so extern groß ging und Kommunikation war, immer meine Chefs und so. Ne? Ich konnte gar nichts wirklich Neues lernen und in den 2 Jahren oder 1,5 Jahren habe ich mich ganz neu entdeckt. Und es war so, bis dahin, dass er zum Beispiel mal auf einer Konferenz vor 200 Leuten in live dann
Ah,
vorgetragen hat,
cool.
was er gesagt hat, das hätte ich vor 2 Jahren nie gemacht. Und das Problem war dann, Problem für das Unternehmen, er wollte sich dann weiterentwickeln, es wurde ein Team an der Stelle frei, man hat ihm gesagt, nee, man sieht dich da nicht und so. Er war frustriert, ist gegangen. Ja.
Ja, gut,
Aber
das
das ist dann
passiert mal.
halt,
Ja.
genau, es gibt ja dieses Sprichwort, was machen wir, wenn wir Menschen entwickeln und sie verlassen das Unternehmen? Ja, da kann man sagen, ja, was machen wir, wenn wir sie nicht entwickeln und sie bleiben? Ne?
Ja,
Also, das
genau.
war so ein Beispiel.
Beziehungsweise andersrum kann man es halt auch sagen, ne? Wir müssen die Mitarbeiter so entwickeln, dass sie gehen könnten, damit sie dann bleiben wollen. Ne? Das
Ja,
wäre ja
stimmt.
auch eine schöne, ich glaube, Richard Branson oder so hatte das gesagt, das ist ähnlich nochmal aus einer anderen Perspektive. In dem Fall hätte es ja funktioniert, hätte er die Stelle bekommen, aber aus irgendwelchen Gründen passt es halt nicht. Aber dadurch hat er ja jetzt vielleicht woanders eine interessantere Stelle bekommen und hat jetzt mehr Möglichkeiten. Ja.
Ja,
Und das ist
definitiv.
aber auch tatsächlich eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Manchmal, genau, wenn man Leuten sagt, hey, das brauche ich und liefer das mal, das ist schwierig, das zu bekommen. Wenn man einen Vorschlag macht, ist es einfacher. Oder wenn man anstatt sagt, schick mir doch mal ein Video, das dauert ewig, weil die nie damit zufrieden sind, wenn man einfach einen Zweiercall draus macht, einen Dialog draus macht und dann sagt, hey, und jetzt erzähl mal, was du genau da machen willst und den Teil nachher zum Beispiel rausschneidet, dann ist das einfach. Durch den Dialog, ein Dialog ist was Natürliches für die Menschen, ist das dann natürlicher und authentisch und funktioniert wahrscheinlich, als wenn man alleine vor der Kamera sitzt, in einen schwarzen Bildschirm spricht. Das muss man halt wirklich üben und lernen. Also das kann ich auch nicht so gut, aber im Dialog funktioniert das deutlich einfacher und damit kann man den Leuten ohne viel Aufwand teilweise das Leben viel einfacher machen, ja.
Ist auch das, was du gerade beschreibst. Das ist wirklich auch so ein Instrument, was ich nutze. Also ich mache wahrscheinlich, wie du auch, viel Vorarbeiten. Also, ne? Und am Ende versuche ich aber, dass die Person gut dasteht, dass sie eine Plattform hat, dass sie stolz ist. Ja? Und also auch so ein Stück weit sich zurücknehmen. Auch bei den Themen. Du hast vorhin gefragt, wo mit den Communities, wie entsteht es dann? Wir haben am Anfang hatten wir so ein ganz austariertes Konzept gehabt, wie an Communities. Es gab ein Head of Community Hox und was ist passiert? Wir hatten Leute, die wollten es machen und die sind dann in die Communities gegangen und haben dann ihre Impulse gegeben, haben dann aber erwartet, dass die Leute mitarbeiten. Haben denen dann Hausaufgaben mitgegeben, so bis zum nächsten Mal, definiert ihr mal irgendwelche Bierketten und so weiter und schreibt mal auf und so. Da ist nichts passiert, sind die Leute nicht mehr gekommen. Und da waren die natürlich gefrustet, haben gesagt, ja, ich baue hier eine Community, aber Leute haben keinen, ja, die kriege ich nicht. Und da habe ich dann gemerkt, okay, dieses Konzept funktioniert nur, wenn man den Leuten einen Mehrwert gibt und zwar niederschwellig. Ja? Und dass man die zum Oszillieren bringt, aber ohne dass sie das Gefühl haben, oh, das ist jetzt ein Aufwand, der mich irgendwie einschränkt oder so. Ne? Und am Ende ist es auch wichtig, dass die Person, die ihr Wissen teilt, dass die auf dem Podest steht, dass die glänzt. Weil das lockt natürlich auch wieder andere an, wenn die sagen, ach, guck mal, der kann das auch so toll, probiere ich auch mal aus. Ne?
Was ich so als Tendenz wahrnehme, ist, wenn man Leuten sagt, ja, teil doch mal dein Wissen, ist so eine Standardreaktion von vielen Menschen, die ich wahrnehme. Dann kriege ich halt eine PowerPoint-Präsentation, die dann runtergebetet wird. Was nicht unbedingt immer, also manchmal ist es ja nicht falsch, aber es ist halt nicht unbedingt immer das Lernförderlichste. Machst du da auch irgendwas in die Richtung, dass du sie methodisch unterstützt, Inspirationen gibst, sodass die Teilnehmer aktivierter werden? Hat eben ja auch Stories extrahieren und so genannt, ne? Also wie unterstützt du an der Stelle?
Also das Erste ist wirklich, dass ich gucke, wo ist dein USP? Ne? Also was macht dich als Marke, was ist dein Wissen? Und ne? Also zum Beispiel hatte ich mal einen Menschen, der eine KI in die Gepäckförderanlage eingeführt hat. Und das ist ein Projekt, das hat über 2, 3 Jahre gedauert, hat dann irgendwann Preise gewonnen, hat ganz, ganz viel bewegt. Und als er mir die Geschichte erzählt hat, habe ich gesagt, hey, das ist doch eine Heldenreisegeschichte. Ne? Der konnte erstmal damit nichts anfangen. Da habe ich jetzt hier, guck mal, du bist losgezogen, hast Mitstreiter gesucht, du wurdest abgewiesen, du warst ganz am Boden und musstest nochmal neu anfangen. Dann kam der Punkt und dann auf einmal haben sich Türen geöffnet und du bist dann losgezogen und dann, und da habe ich das als Heldenreiseoption. Da habe ich gesagt, boah, sensationell, wäre ja gar nicht so drauf gekommen. Ne? Und also das ist wirklich den Leuten aufzuzeigen, was die eigentlich auch, was die wert sind. Also viele haben ja auch dieses, ah, ich bin, ah, was ich mache, ich bin ein kleines Rädchen, ich kann nichts. Ja, nein, du hast einen Wirkraum und ich zeige den Leuten Möglichkeitsräume auf, ne? Und zeige ihnen auch, was in ihnen steckt. Also das versuche ich raus
Ja,
zu
cool.
extrapolieren, indem ich zum Beispiel dann auch, wenn die dann Lampenfieber haben, dann komme ich und sage, komm, lass uns Rollenspiel machen oder lass uns einfach mal ausprobieren oder, ne? Und bis hin, dass ich auch einfach mal Sachen ausprobieren mit den Leuten, wo ich dann das Gefühl habe, okay, die sind bereit und offen dafür. Wir haben zum Beispiel ein Präsentationsbingo erfunden. Ja? Also das war der eine in der Folie, da hat er dann, hat er die mit einem PowerPoint, hat er dann so Kästchen drauf gemacht und hat dann die Leute raten lassen, was sich hinter den Kästchen für Begriffe verbirgt. Und dadurch ist er in die Interaktion mit den Leuten gekommen. Oder wir machen dann auch, genau, mal so Barcamps machen oder auch so Panel-Diskussionen. Also ich versuche das schon auch das ein bisschen bunt zu gestalten, wobei am Ende des Tages ist schon, ich sag mal, 80% ist dann schon eine klassische 1-zu-1-Situation. Ne? Und wobei auch da von Präsentation bis letztens hatte ich einen, der hat 1 Stunde nur geredet. Ne? Und da sind auch zahlreiche Leute rausgegangen, weil es dann für die nicht gepasst hat, aber einige sind bis zum Schluss geblieben und gesagt, war sensationell, ne?
Ja, genau, immer sehr unterschiedlich, was die Leute gerne möchten und
Ja, ne?
was sie brauchen, ja, oder was ihnen gefällt. Das ist eben, und es kommt dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen aufs Thema an und wie es präsentiert
Ja.
wird, ja.
Jetzt, letztens zum Beispiel kamen Menschen auf mich zu, die gesagt haben, die würden gerne eine SAP-Community aufmachen. Da habe ich gesagt, SAP? Auch hier wieder Köder und Fisch, ne? Ich dachte, boah, ja, und dann haben sie mir das erklärt. SAP durchdringt das gesamte Unternehmen, ne? Es gibt einen Einkauf, ein Controlling, Rechnungswesen. Jeder arbeitet mit anderen Tools und teilweise hat, wenn ich jetzt hier auf ein Knöpfchen drücke oder einen Data eingebe, ganz woanders gibt es eine Reaktion, ne? Und dann haben die gesagt, wir alle arbeiten an einem Tool, aber teilweise kennen wir uns gar nicht, wissen gar nichts voneinander. Lass uns doch dann zusammenkommen. Und auch jetzt mit der Einführung von neuen Tools von SAC oder Datasphere und so weiter. Es gibt verschiedene Wissensstände. Und hier hätten wir dann die Möglichkeit, einfach mal zentral zu gucken, was passiert jetzt, ne? Und welche Erfahrungen habt ihr
Cool.
wo gemacht, ne? Gibt es Schulungen? Hat das jemand weiter oder so, ne? Da dachte ich, eigentlich super tolle Idee. Jetzt gibt es demnächst eine SAP-Community.
Cool. Ja. Das hört sich aber auch alles nach viel Aufwand an. Wie viel Energie, steckst du denn da rein? Also wie viel Zeit oder wie viel Zeit darfst du da reinstecken?
Ich verbinde das alles. Also ich bin in der glücklichen Situation, ich habe eine sensationell gute Chefin. Und als ich kam, ich hatte dann das Data Literacy-Programm und daraus sind diese ganzen Sachen entstanden, die aber auch nur möglich waren, weil sie mir diese Freiräume gelassen hat. Und bis dahin, dass irgendwann haben wir dann meine Stelle umbenannt. Ich bin jetzt Senior Corporate Community Manager bei der Fraport und darf das hauptberuflich machen, wobei ich mache auch noch das Data Literacy Programm und noch andere Themen. Aber ich sage mal, die Zeit, die ich reinstecke, die geht über das hinaus, was ich bezahlt bekomme. Es liegt aber darin, dass es einfach, es macht mir so viel Spaß. Also ich weiß nicht, kennst du das Konzept des Ikigais?
Ja.
Und das ist ja genau dieses, wenn du etwas machst, was du liebst, wenn du einigermaßen gut drin bist, wenn du dafür bezahlt wirst und wenn du einen Sinn drin siehst. Ja, dann bist du in deinem Ikigai. Und es ist wirklich, ich stehe manchmal morgens auf und denke mir, puh, eigentlich ist es fast unfair, dass ich Geld dafür kriege, weil es macht mir wirklich Spaß. Und ich sage das jetzt nicht so, aber ich lerne tagtäglich so inspirierende Menschen kennen. Und neue Sachen, ja, Neurodivergenz kam jetzt jemand an und sagte, hier, und dann lerne ich da wieder und da und dann wird hier diskutiert und dann es passiert was. Ich liebe es, Sachen entstehen zu sehen und zu gestalten. Und wenn man das dann mit mehreren Leuten macht, die genauso ticken, ist es wunderbar. Ja, ich habe immer nur so ein bisschen Angst, naja, wie lange wird es noch gut gehen? Ja, aber solange man mich lässt, werde ich auch weiter mit vielen anderen, mit viel Leidenschaft an dem Thema arbeiten. Ja.
Ja, es ist ja immer gut, wenn man den Eindruck und das Gefühl hat, dass man wirklich was Gutes für die Organisation und für die Menschen macht und dann das auch machen darf. Genau, muss man es so lange ausnutzen, wie man kann, glaube ich auch.
Ja, und es ist natürlich, es ist schon so ein geschützter Raum, sag ich mal, das, innerhalb der Organisation, aber schon auch abgekapselt. Aber ich merke, dass es immer wichtiger wird und es wird jetzt auch so der nächste Schritt sein, dass man das dann aber auch mit der Organisation besser verknüpft. Also es kommt immer mal wieder die Frage, was machen die da, wo zahlt es drauf ein, wo sind die KPIs und so weiter. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt auch verstärkt im Vordergrund tritt. Und das ist eine Sache, die viele Menschen, die mit Communities arbeiten, das weiß ich zum Beispiel von Shaquille oder von anderen auch, ist einfach ein Thema, ne, wo man dann gucken muss, wo ist auch der Mehrwert und kann man das irgendwie greifen.
Hast du denn da schon Ideen dazu? Also ich war mit dem Shaquille auch auf der Zukunft Personal, also ich habe ihn da eher getroffen und war auf seiner Session, wo er halt auch die Frage gestellt hat, ne, wie können wir den Mehrwert von Peer Learning messen? Jetzt ist hier auch noch viele Community-Aspekte mit drin, aber trotzdem ähnliche Fragestellung wahrscheinlich. Habt ihr da Ideen dazu schon oder hast du da schon Ideen dazu?
Also ich sag mal, ist natürlich, also man kann Themen, also man kann Sachen monetarisieren. Also zum Beispiel könnte man sagen, na gut, wir haben viel weniger PowerPoint-Trainings oder, aber das ist generell die Schwierigkeit dieser Imponderabilien, also Sachen, die man nicht messen kann, die irgendwie zu monetarisieren. Und was man auf jeden Fall machen muss, ist über die Kommunikation kommt, auch immer wieder die Brücke zu schlagen zu den Strategien, zu den Visionen des Unternehmens, ja, und zeigen, warum macht das Sinn, ja, und worauf zahlt es ein? Und klar, also wir sind jetzt noch nicht weiter, also wir werden irgendwas aufbauen, so ein Berichtswesen oder irgendwas. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele, ne? Aber die dann systematisch aufzubereiten, ist natürlich schon eine Herausforderung. Und es ist ja oft so, dass wenn man irgendwo eine Stärke hat, so im kreativen, gestalterischen, dann sind natürlich diese, dann okay, das auf harte Fakten runterzubrechen, systematisch und strukturiert aufzubereiten, ist natürlich nicht das, wo mein Herzblut geht, ne? Aber es ist eine Sache, die notwendig ist. Aber da suche ich auch noch nach Antworten. Aber das wird einer der wichtigen Schritte sein jetzt in Zukunft, ja.
Mir vorstellen. Also ich hatte mal nach der Session mit Shaquille halt auch einen Blogbeitrag dazu geschrieben, wo ich halt die Erkenntnisse aus der Session aufgeschrieben hatte, aber der richtige Aha-Effekt hatte da halt auch noch gefehlt, ne? Es sind halt viele Sachen drin, auf die man halt auch so schnell kommen kann, glaube ich. Aber ich hätte jetzt auch spontan gesagt, eher zu schauen, dass man zumindest auch die strategischen Themen bedient irgendwie oder relevante strategische Themen abdeckt. Also dass man so einen Themenfokus hat, ohne dass man, also mit der Option, dass man auch mal rechts und links abbiegen kann. Ich glaube, das hilft. Ja, ich finde halt immer noch den Spruch von Laszlo Bock sehr hilfreich, der mal geschrieben hat, die besten Trainer arbeiten bereits für mich. Weil wie Microsoft 365 funktioniert, gibt es Leute, die das viel besser wissen als eure Mitarbeiter, aber die wissen alle nicht, wie es genau bei Fraport funktioniert oder wie es zur Kultur passt oder sowas, ne? Und didaktisch können das Externe vielleicht auch besser, aber die wissen halt nicht genau, was bei euch funktioniert, was kulturell passiert, funktioniert und so weiter, ne? Und das sind halt Mehrwerte und der Transfer wird dadurch halt an einigen Stellen viel einfacher wahrscheinlich.
Ja, aber auch Projekte, die entstehen, also Ideen,
Auch,
die entstehen, also wenn Kompetenz und Vision zusammenkommen, dann passieren ja ganz viele Sachen. Und das könnte man natürlich dann aufzählen, aber es ist natürlich schwierig, weil Führungskräfte oder Manager, die neigen dazu, die möchten gerne ihre Erfolge auch präsentieren. Und wenn die zwar einen Erfolg haben in ihrem Bereich, aber wenn man fragt, ja, bekommen das ja, die haben sich da irgendwo getroffen und dann ist was passiert und ich war jetzt gar nicht involviert, das ist natürlich für viele dann, das ist auch eine neue Haltung, das ist ein Umdenken. Ich glaube, ein kulturelles Thema auch, ne? Und da wären wir auch wieder beim Thema Serendipität. Wir neigen ja dazu, alles kontrollieren zu wollen und alles zu planen. Und auf einmal müssen wir aber auch loslassen und auch vertrauen. Vertrauen, dass Menschen, die sich zusammentun, die zu einer Session kommen, dass das keine vergeudete Arbeitszeit ist, sondern dass da wirklich was passiert, dass die fokussiert sind, dass sie was mitnehmen, ja. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun auch.
Auch, ja, glaube ich auch. Ja. Vielleicht, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Noch eine Frage zum Abschluss. Wenn eine Firma oder ein Hörer oder ich was Ähnliches versuchen wollten, was wären so die Empfehlungen, die du auf jeden Fall mitgeben würdest?
Also ich glaube, was wichtig ist, dass man Mentoren findet, also, oder Sponsoren, also Menschen, die in der Hierarchie relativ weit oben sind, die von der Idee überzeugt sind, die man zu Mitstreitern machen kann. Also dass man so einen gewissen Gestaltungsspielraum hat. Und der zweite Schritt ist dann, Mitstreitende zu finden, Menschen, die so ähnlich ticken, die auch eine Leidenschaft haben, ne? Die eine Leidenschaft haben, die etwas bewegen wollen. Und die findet man ganz oft auch gar nicht so in den Top-Führungsetagen. Das sind ganz oft Diamanten, die ein bisschen versteckt sind, die im Stillen werkeln. Und wenn man aber so eine gewisse kritische Masse von denen zusammenkriegt, dann kann wahnsinnig was passieren. Also zum Beispiel Teams. Ich war ein SharePoint M365-Nerd. Ja. Und ich hatte eine Kollegin, die, oder zwei, drei Kollegen, die haben mir diese ganze Teams Landschaft gebaut. Und dann ist
Cool.
immer, da kam der Nächste, hat gesagt, guck mal, was habe ich rausgefunden? Ich habe jetzt mal einen Termin über sich gemacht und teilweise bin ich morgens reingegangen und habe es gar nicht mehr erkannt, weil irgendwie in der Nacht
Ganz
Leute was
anders
verändert
aussah.
haben, ja.
Ja.
Und das war das auch dieses Wecke die Leidenschaft fürs Meer. Ne? Also man hat ihnen auf einmal so einen Sinn gezeigt, guck mal, du kannst etwas machen und damit bewegst du was und gestaltest was. Oder der Kollege, der ein PowerPoint-Profi ist, ne? Der was ganz anderes gemacht hat. Und da habe ich gesagt, hier komm, mach doch mal, teil dein Wissen. Und der ist aufgeblüht, der hat abends mit seiner Frau, die Frau hat Fernsehen geguckt, der hat nebendran an seinem Laptop gesessen, hat Sachen gebaut, ne? Weil ihm das so einen Spaß gemacht hat. Und diese Menschen muss man finden. Also, und die dann zu fragen oder die dann dazu zu bringen, das zu machen, diese Hürde ist relativ gering. Ne? Aber ich glaube, irgendwann, also man muss sehr, sehr gut, glaube ich, auch miteinander kommunizieren und auch reflektieren. Was läuft gut, was läuft nicht gut, wo sind auch die Fallstricke, ne? Also man kann sowas zum Beispiel in einer Organisation auch nicht überdehnen. Man muss auch immer gucken, dass man anschlussfähig ist. Ne? Man muss sich Spielregeln geben, so eine Etikette. Also es könnte eine große Angst von Führungskräften am Anfang, als wir das gemacht haben, war, dass in der Zukunftswerkstatt Ideen generiert werden, und weil die wussten, dass da auch Top-Management drin ist, dass die diese Ideen mitnehmen und dann über die Organisation dann einkippen und auf einmal kommt etwas, was gar nicht in meine Strategie passt, worauf ich gar keine Lust habe, ist in der Zukunftswerkstatt entstanden. Die Idee kommt dann von oben und trifft mich. Na, das sind so Ängste. Diese Ängste muss man den Leuten aber auch nehmen. Ne? Und was heißt es auch, einen geschützten Raum zu haben? Wie gehen wir miteinander um? Ne? Was heißt auch, Fehler zu machen? Also es sind lauter so Sachen, man braucht dann schon ein Framework und je mehr Leute zusammenkommen, desto wichtiger ist es, dass man auch klare Strukturen hat. Aber so eine Mischung zwischen klaren Strukturen, aber trotzdem noch genug Spielraum für alle.
Freiraum.
Ja.
Ich hatte eben halt auch aufgeschrieben, ne, als du gesagt hast, ne, denn wir haben das Teams umgebaut, auf einmal sah es ganz anders aus am nächsten Tag, ne, hatte ich eher rausgehört, ne, ohne klare Steuerung, aber trotzdem brauchst du einen Rahmen vermutlich, in dem was passiert oder verantwortlich oder eine Zuständigkeit, weiß ich gar nicht, aber zumindest eine Vision, gegen die man arbeitet oder sowas,
Das
vermutlich.
war schon eine Zuständigkeit. Also das war, ich zum Beispiel diese Kollegin, die hat dann gesagt, komm, warte, ich zeig dir mal, ich mach das mal. Und ich habe dann gemerkt, okay, sie hat Bock drauf und da ist etwas entstanden. Und da habe ich mich auch mehr zurückgezogen. Also ich habe dann
Dann
diese
lieber
Idee
machen lassen,
gegeben,
ja.
ne? Und dann habe ich sie machen lassen. Das heißt, ich bin reingegangen, ich war vielleicht erstaunt, aber positiv erstaunt. Ne? Das war, aber ich wusste ja, dass das, was sie macht, Hand und Fuß hat. Und das ist auch das Thema Vertrauen, dass dann Leute dann da sind, die das machen. Und jetzt haben wir zum Beispiel jetzt ganz aktuell einen Beirat gegründet, weil die ganze Zeit war das so eine One-Man-Show. Ich
Cool.
habe dann immer so eins zu einem und so. Aber ich habe dann gemerkt, es ist wichtig, dass man regelmäßig im Austausch ist, dass man auch Sparring-Partner hat, ne? Weil sonst wird man irgendwann auch so ein bisschen betriebsblind. Irgendwann schmeckt vielleicht der Köder wirklich nur noch dem Angler, ne?
Ah, ist
Und
gut, ja.
jetzt haben wir einen Zukunftswerkstattbeirat gegründet und haben das jetzt noch weitergetrieben, dass wir sagen, okay, wir machen auch eine Redaktionssitzung, ne, und geben einen Newsletter raus, weil ganz wichtig ist auch dieses, wenn so viele Leute in so verschiedenen Bubbles unterwegs sind, diese Transparenz, wann ist was, wo finde ich was. Und da haben wir jetzt Newsletter, wird ja fast jetzt die nächste Stufe ist, dass wir sagen, okay, wir haben eine Redaktionssitzung, wo wir einfach die Themen für den nächsten Monat besprechen, die Themen auch anteasern, aber auch nochmal auf den Monat zurückgucken, was ist gut gelaufen, was nicht. Und also ich will auch weg von dieser One-Man-Show und möchte das schon zu so einem Organismus, zu einem selbstlebenden Organismus dann bringen. Ja.
Was dann theoretisch, wenn es ideal läuft, gar nicht mehr gestoppt werden kann, dann ist die Diskussion auch gar nicht mehr da. Also rein theoretisch ist die Diskussion nicht mehr da. Rechnet sich das, weil es weiterlaufen würde, selbst wenn du die Rolle nicht mehr hättest?
Genau,
Das wäre
und
natürlich das Ideale, ne? Ja.
das wäre perfekt. Und das ist auch so, am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder in anderen Unternehmen, aber wir haben so, man nennt es auch Krabbenkorb-Syndrom, ne? Also wenn dann so eine Krabbe so hochkrabbelt, ne, am Korb und da hängen sich die anderen Krabben dran und ziehen sie runter. Und das ist auch so bei Fraport oder vielleicht auch bei anderen Unternehmen, wenn da einer sowas macht, dann wird erstmal beäugt. Warum macht er das? Guck mal, das ist doch ein Selbstdarsteller, ach, der braucht es oder so. Ne? Und das, da musste man natürlich am Anfang auch dagegen ankämpfen, dass ich sage, ey, das brauche ich nicht, ich brauche nicht mich. Also wenn ich zum Beispiel so Speakers Corner mache oder mein Name steht da gar nicht drauf, weil ich die andere Person so in den Vordergrund stelle. Ne? Und es ist natürlich, wenn das dann also so auch ein repräsentativer Überblick ist, so ein Querschnitt von der gesamten Fraport, wird es auch viel resilienter, als wenn da ein Mensch da ein Dreh- und Angelpunkt ist. Ne?
Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie geht's weiter? Also gibt es schon eine Idee, wie es weiterentwickelt wird? Was sind die nächsten Schritte? Oder sind die noch geheim?
Also oftmals ergibt sich auch vieles so im Laufen. Ne? Und wo wir jetzt gerade dran sind, ist, wir haben ja 31 Beteiligungen weltweit und wir haben jetzt die Digitalks international gemacht. Die kommen viermal im Jahr raus, wo wir auch die Beteiligungen dann, Lima, Antalya, die dann zu verschiedenen Themen dann reden. Also entweder gemeinsame Themen, wir hatten jetzt letztens zum Beispiel Feelgood Management oder das Thema AI, da wurden verschiedene AI-Projekte vorgestellt, wo aber auch einzelne Flughäfen ihre Spezifika, ihre eigenen Themen präsentieren können. Also Digitalks International. Wir wollen diese internationale Community, also die Beteiligung auch mehr oder wollen die in die Zukunftswerkstatt bringen. Weil was wir voneinander lernen können, also wenn man sich mal überlegt, wenn man hier im Kleinen schon so viel hat, wenn dann noch die anderen Unternehmen, also auch diese kulturelle Vielfalt, wenn die da mit reinspielt. Und das ist so ein Ziel, was jetzt als nächstes kommt. Konkret wollen wir probieren, diese Echtgruppen auch international zu machen,
Oh, cool.
weil das ist dann, und weil ich auch gemerkt habe, so in den Calls, also in den internationalen Calls, alle kochen mit Wasser. Und das Englisch ist bei allen ungefähr gleich, ja. Und dann diese Echtgruppen, und wenn ich mir das dann überlege, ganz simpel, ohne Geld auch zu wenden oder zu investieren, kommen dann Leute zusammen und tauschen sich aus und was da passieren kann. Und man redet von Projekten, man gibt irgendwelche Gossips auf, alle, keine Ahnung, aber man lernt die Leute auch kennen, da passiert ganz viel. Und mein riesen, riesen Ziel, und das, bis ich irgendwann mal in 15 Jahren Rente gehe oder so, will ich das auch erreichen. Ich würde diese PE, also Personalentwicklung, auch sehr, sehr gerne. Diese Maßnahmen würde ich auch gerne in die Ops tragen. Ich würde gerne, weil alle Angebote, alle Formate, die wir haben, richten sich, oder damit erreichen wir eigentlich nur die administrativen, die Führungskräfte, aber 3/4 unserer Belegschaft sind draußen auf dem Beton, stehen an Sicherheitskontrollen und so weiter. Und da fehlt uns auch so der Zugang oft. Ne? Also das sind so Glaubenssätze wie, naja, die Leute, die können das nicht, die wollen das nicht, die haben ganz andere Interessen und da fehlen die Voraussetzungen. Nein, wir müssen Wege finden, wie wir diese Leute erreichen und ihnen die gleiche Chance geben wie den administrativen Führungskräften. Und ein Hebel dafür ist zum Beispiel auch das Data Literacy-Programm, wo man als Quereinsteiger, ne, ohne Mathematikstudio oder so, auch ein BI-Analyst oder Data-Analyst, Data Scientist werden kann. Und das ist so ein großes Ziel, und da hoffe ich, dass ich auch noch mehr Mitstreiter finde, Und dass wir dann Lösungen und Wege finden, um auch diese Menschen zu erreichen.
Ja, ich glaube, es braucht dann vermutlich andere Herangehensweise, Formate, Möglichkeiten. Ich meine, die müssen ja auch die Zeit dafür finden. Ne? Während der Arbeitszeit sind die ja meistens gut ausgebucht. Ich kenne das, ich hatte mit Personen aus dem Baumarkt gesprochen, ne? Die halt auch dann Trainings überlegen für Mitarbeiter, die dann halt im Baumarkt arbeiten. Ne? Die haben halt andere Zeitplanungen und so weiter. Ne? Das ist halt. Genau, andere Herausforderungen, ja, da hätte ich jetzt auch keine spontane Lösung für, weil ich habe die IT, die ist dann halt alles White Collar.
Und es ist aber auch in erster Linie ist das auch so ein Haltungsthema, ne? Also dieses Thema Lernen wird häufig, ist auch negativ konnotiert, ne?
Das,
Und wird auch nicht als Ressource gesehen, ne? Also lernen, also Leute sagen mir dann, ja, ich kann doch nicht während meiner Arbeitszeit lernen und abends auf der Couch bin ich zu kaputt. Warum können Leute nicht während ihrer Arbeitszeit lernen? Ne? Klar können die das formal tun. Ne? Aber warum gibt es keine Zeitkontingente, die auch operativen zur Verfügung stehen? Klar muss man da neue an, man muss die Mitbestimmung mit reinholen, man muss neue Schichtmodelle finden. Aber im ersten Moment ist wirklich dieses Lernen einfach als das begreifen, was es ist, zu eine Lebensnotwendigkeit, die wir haben in den heutigen Zeiten, die Zeiten, wo man mal in der Schule, im Studium gelernt hat und danach das ganze Leben davon gezerrt hat, die sind vorbei. Und das muss man auch in den beruflichen Alltag mit implementieren. Und das ist eine neue Haltung auch von Unternehmen.
Manchmal überlege ich auch, ob man einen neuen Begriff oder einen anderen Begriff dafür braucht als Lernen, weil halt Lernen vielleicht einfach zu negativ konnotiert ist. Ne? Ich muss eine Prüfung machen, dafür muss ich lernen. Das heißt eigentlich büffeln. Und das ist ja eher das klassische Bulimie-Lernen, was man dann da eher so im Kopf hat. Ja.
Ja, stimmt. Und du hast vollkommen recht. Und dieses Lernen, dieses Angestaubte, das muss wieder sexy werden. Wir müssen lernen, die Menschen zu verführen, ihnen Köder zu geben, dass sie sagen, ja, ich will. Und auch ihre Interessen ernst zu nehmen. Also ich habe Controller, die treibt es ganz woanders hin. Ja? Und die werden nie ein wirklich gute Controller, weil ihre Leidenschaft für ein ganz anderes Thema ist. Und vielleicht ist dieses Thema aber auch bei Fraport gefragt. Und warum kann man sie nicht dahin entwickeln? Aber das sind halt neue Ansätze, die gedacht werden müssen. Ja.
Und irgendwie das eher das Fear of Missing Out zu nutzen, um Leute zu inspirieren. Ne? Also genau eigentlich ist das ja Neugier wecken. Genau.
Genau.
Ja, damit sind wir auch am Ende vom LernExplorer Podcast angekommen. Zum Abschluss frage ich immer noch nach der Buchempfehlung. Du hattest zwischendurch schon mal kurz gesagt, aber vielleicht noch mal zum Abschluss die Buchempfehlung.
Du hast ja gesagt, ich soll ein Buch mitbringen. Ich habe
Ach,
dieses
du hast ja
Problem.
gleich den ganzen Stapel.
Ich habe mehrere, aber ich werde sie nicht alle aufzeigen. Also ich sage mal, ein sehr gutes Buch in der Thematik ist von Sirka Weigand, Smart Learning Design. Das ist ein Buch, das ich sehr interessant finde, auch sehr praktikabel, von Jan Pölsing, Anja Schmidt, New Work braucht New Learning, kennst du bestimmt auch. Aber auch so ein Buch, was sehr inspirierend ist, was auch diese enkelfähige Organisation mitbringt. Also enkelfähiges Wirtschaften, also nachhaltiges Wirtschaften von Stefan Grabmaier, Impact Business Design. Ein sehr, sehr schönes, inspirierendes Buch. Und von Christian Busch, Erfolgsfaktor Zufall. Ja, da geht es um das Thema Serendipität und eigentlich alles, was ich in der Zukunftswerkstatt da und was wir da aufgebaut haben, das hat am Ende ganz, ganz viel mit Serendipität zu tun. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, stellt man auch fest, dass Serendipität eigentlich unser Alltag auch bestimmt, unser Leben.
Ja, ich glaube, ich hatte mit ihm, bin mir nicht ganz sicher, ich hatte, glaube ich, ihn mal im Podcast gehört, wo er auch über das Thema gesprochen hat. Und da hatte ich mir das Buch auch auf die Leseliste gesetzt, aber leider ist es noch nicht angekommen. Jan war schon im Podcast und Sirka ist im Februar vermutlich dabei.
Ah,
Zum
sehr
Thema
cool.
Smart Learning Design, genau.
Ah, sehr schön. Genau. Und vielleicht noch ein allerletztes, was auch sehr, sehr gut ist, von Timothy R. Clark, die 4 Stufen der psychologischen Sicherheit.
Ah,
Ja,
okay.
also das ist ein Konzept, was auch super wichtig ist, weil letztendlich Leute sind nur bereit zum Lernen und auch ein Wissen zu teilen und Fehler zu begehen, wenn sie in einem Umfeld sind, das psychologische Sicherheit gewährt. Also in einem Umfeld, wo man Angst und Druck erlebt und da kann kein kreatives Miteinander, da kann kein Peer-Learning, da kann keine Innovation entstehen. Ja, also auch ein sehr schönes Buch dazu.
Oh, sehr gut. Ja, zu dem Thema hatte ich nämlich auch mal eine Podcast-Folge gemacht, psychologische Sicherheit und Lernen. Und Genau, ich hatte den Eindruck, es kann noch tiefer gehen. Da werde ich mir das nochmal anschauen. Ja, sehr gut. Ja, dann sage ich vielen Dank, dass du beim Learn Explorer Podcast dabei bist und über LearnShare du gesprochen hast bei der Fraport.
Ja, vielen lieben Dank, Matthias, dass ich da sein durfte. Und ja, ich freue mich auf die weiteren Podcasts, die noch folgen werden. Dir alles
Vielen Dank.
Gute. Schönen Tag noch.
Schönen
Tschüss.
Tag, tschüss.